von der Gemeinsamkeit. Auch das allerengste Beieinanderleben zweier Eheleute schafft noch lange nicht Gemeinsamkeit, während sie dort gar oft besteht, wo Mann und Weib sehr gegen Wunsch und Willen gezwungen sind, meist lange Zeit in äußerer Entfernung zu verharren, nur kurz und selten unter gleichem Dach vereint. Wenn aber auch Gemeinsamkeit nicht abhängt von der steten Bindung an die gleichen Räume, so wird doch jede wahre Ehe Raumgemeinschaft zu erstreben suchen, wo immer dies mit der gebotenen Sorge für des Lebens Notdurft, mit den Pflichten, die Beruf und Stand erheischen, zu vereinen ist. Aber ein anderes ist das Beieinanderleben in den gleichen Räumen, nur weil man das Alleinsein nicht erträgt, die Gegenwart des anderen nicht missen möchte, und wieder ein anderes ist Gemeinsamkeit. Gemeinsamkeit ist Einung zweier Menschen, auch in allem Denken, allem Fühlen, allem Handeln. Sie wird nicht durch das nahe Beieinanderleben etwa erst erzeugt. Wo innere und äußere Gemeinsamkeit nicht schon bestand, bevor man Raumgemeinschaft suchte, dort kann das enge Beieinanderwohnen, statt Gemeinsamkeit zu fördern, ihr die grimmigsten Gefahren schaffen. Es ist darum für alle, die sich in der Ehe einen wollen, bitter nötig, nach Gemeinsamkeit im hier gemeinten Sinn zu streben, noch bevor sie ihre Ehe schließen. Wie vieles Unheil wäre schon verhütet worden, hätte man zur rechten Zeit erkannt, dass diese Forderung sich nicht umgehen lässt, statt sorglos sich dem falschen Glauben hinzugeben, dass Gemeinsamkeit, wie sie vonnöten ist in jeder wahren Ehe, sich ganz von selbst im Eheleben finde. Das Streben nach Gemeinsamkeit in allem Denken, allem Fühlen, allem Handeln wird aber niemals zu Erfolgen führen dort, wo der eine Teil den anderen stets durch Wortturniere überzeugen will, dass er nur seiner Ansicht sich bequemen müsse, um alsogleich Gemeinsamkeit mit ihm zu haben. So kann der eine Teil gewiss den anderen ermüden und ihn dann endlich zwingen, um des lieben Friedens willen, sich zu fügen. Allein, was so zustande kommt, ist alles andere eher als Gemeinsamkeit. Und früher oder später hinkt die böse Folge nach. Nie kann ein Zwang, und sei es selbst der süße Zwang der Liebe, in einer Ehe die Gemeinsamkeit begründen, die ihr nicht minder nötig als die Liebe ist. Willst du, o Liebender, Gemeinsamkeit zu schaffen suchen, die dich mit dem geliebten Menschen, dem du in der Ehe dich vereinen willst, hinfort nun auch in allem Denken, allem Fühlen, allem Handeln einen soll, dann wirst du dich vor allem selbst an straffem Zügel halten müssen. Du musst dich selber in die hohe Schule nehmen, damit du zu Beweglichkeit gelangst und dich auch anderer Gangart anzupassen lernst. Bisher warst du dir selbst das Maß der Dinge. Ob du vom Elternhause her die Art des Denkens, Fühlens und des durch beides dann bestimmten Handelns übernommen haben magst, die dir nun eignet, oder ob du selbst dich Schöpfer der Maximen deines Lebens weißt, stets bist du nur zu sehr geneigt, dein eigenes Ermessen sehr zu überwerten und alles, was dir auch entgegentreten mag, durch deine selbstgefärbte Brille zu betrachten. Hier aber steht, mein Freund, nunmehr ein zweiter Mensch vor dir, dem es kaum anders gehen mag und der in gleicher Weise alles nur durch seine Brille sehen möchte. Ihr werdet beide euch entschließen müssen, eure Brillen abzulegen, auch wenn sie euch bisher die Dinge in den denkbar schönsten Farben zeigten, so dass ihr jetzt kaum glauben wollt, dass man sie offenen Auges auch noch anders sehen könne. Ihr werdet aber nicht erwarten dürfen, dass ihr von heute auf den anderen Tag euch schon verstehen lernen könntet. Denn wenn ihr auch die gleichen Worte braucht, so redet ihr doch stets von anderen Dingen, weil jeder noch die Dinge nur nach seiner Weise sieht und nur nach seiner Weise sie bezeichnen kann. Es wird euch ja noch kaum recht glaubhaft scheinen, dass wirklich jedes Ding in jedem von euch beiden anders zu Bewusstsein kommt. Noch glaubt ihr, von dem gleichen Ding zu reden, und redet doch von völlig anderem, da jeder nur von seinem Bild des Dinges redet. Hier ist Geduld vonnöten, die sich nicht erschüttern lässt, wenn man sich einstens in der gleichen Weise des Betrachtens finden will. Es wird hier jeder Teil erst zur Erkenntnis kommen müssen, dass seine Art zu sehen, mochte sie ihm auch bisher als Norm erscheinen, keineswegs die einzige ihm mögliche Betrachtungsweise darstellt. Auch wird man nicht allein die Worte hören dürfen, sondern stets auch zu erfühlen suchen müssen, was der andere mit seinen Worten meint und ob sich dies auch ganz mit jenen Dingen decke, die man selbst mit gleichen Worten meinen würde. Zu oft nur hört man Menschen bitter streiten, weil sie Gegensätze zu erkennen glauben, die als unvereinbar gelten, wo nur das falsch gewählte Wort den Anschein schafft, als seien Gegensätze aufzufinden. Und oftmals glauben Menschen sich durch eine tiefe Kluft getrennt, wo nur die Nacht der Nichterkenntnis solchen Trug ermöglicht, weil sie zu sehen hindert, dass die scheinbar tiefe Kluft nur ein willkürlich und mit sehr bezweifelbarem Rechte ausgehobener, seichter Graben ist, den man mit Leichtigkeit zu überschreiten wüsste. Mit unbeirrbarer Gelassenheit und liebevollen Geltenlassen aber wird man auch dort zuletzt doch zueinander finden, wo wirklich Gegensatz besteht, wo wahrhaft eine tiefe Kluft für immer da zu trennen schien, weil man erst lernen musste, sie zu überbrücken. Für immer da. Gemeinsamkeit in allem Denken, allem Fühlen, allem Handeln schafft jeder Ehe eine hohe Mauer sicherster Beschützung. Ehe verträgt es nicht, dass sie im Außenleben ohne sichere Umhegung bleibe. Die Lebenseinung zweier Menschen in der Ehe darf niemals allen Winden, jedem Wetterwüten, jeder Überflutung offenstehen. Wie immer auch zwei Menschen, die sich in der Ehe fanden, Geselligkeit und heiteren Verkehr mit anderen Menschen suchen mögen, stets muss die sichere Umhegung ihnen fühlbar bleiben, und niemals darf der heilige Bezirk, der ihnen nur allein gehört, vor anderen eröffnet werden. Auch hier ist, wie bei jeglichem Verhältnis menschlicher Verbundenheit, das Schweigen können eine rechte Kunst, die jeder zu erlernen hat, der sie noch nicht beherrscht. Was nur die Eheleute selber angeht, hat niemals laut zu werden vor den Ohren anderer. Und wenn die anderen auch, die nächsten Freunde und Verwandten, ja selbst die Eltern wären. Sehr zweifelswürdig bleibt die Hilfe, die man vielleicht auf solche Weise finden mag, auch wenn die Menschen, denen man sich so vertraut, den redlichsten und reinsten Willen haben, wahre Hilfe darzubieten. Weit öfter, als man wirklich Hilfe findet, wird das Unheil, dem man wehren wollte, nur genährt, so dass es erst zum Wachsen und zum rechten Wuchern kommt, obwohl es anfangs schnell im Keim erstickt gewesen wäre, hätte man sich selbst bemüht, es zu ersticken und nicht den anderen vorgeklagt, wie sehr man schon darunter leide. Doch auch sein Glück soll man für sich verwahren und nicht in eitler Rede zum Verströmen bringen. Auch nicht in Worten soll man es mit anderen teilen wollen. Es geht nur beide Eheteile an, wenn sie als geistgeeintes Ganzes sich ihr Glück zu schaffen mussten. Vor allem aber sei man auf der Hut, den Neid zu wecken, der, oft nur künstlich eingeschläfert, sich gar leicht erwecken lässt, wenn eine redefrohe Zunge allzu sehr ein Eheglück lobpreist. Man schädigt sonst den Neider wie sich selbst, da Neid stets eine Kraft zur Wirkung bringt, die das verneint, was Neid erregte, und die sich gegen Neider und Beneideten in gleicher Weise richtet, da sie den Wert vernichtet sehen will, den der Beneidete besitzt, der Neider aber nur zu gern besitzen möchte. Ist aber schon bei Glück wie Unheildrohung Schweigen angezeigt, so schweige man erst recht, wo platte, widerliche Witzelei und ein im Hänseln anderer sich sielendes Behagen, die Ehe in den seichten, trüben Tümpel kläglich armer Geistverlassenheit herabzuziehen suchen, um meckernd ihre Hintertreppenweisheit anzubringen und in Bierbankblödigkeiten sich genug zu tun. Jeder, der dies liest, wird unschwer wissen, was ich meine. Nur glaube man nicht, dass solche öde Witzelei doch wohl zu dulden wäre, wenn sie Menschen üben, die sich gewiss nicht vorzuwerfen haben, dass sie je im Ernst die Heiligkeit der Ehe angetastet hätten. Das Heilige darf nie zum Stoff des schalen Witzes werden, wenn es der Mehltau der Zersetzung nicht berühren soll, und selbst der gütigste Humor wird sich hier Zügelung gefallen lassen müssen, auf dass er nicht zerstöre, was er nicht zerstören will. Heilig bleibt dem Menschen nur, was er als heilig noch empfinden kann, was stets bewahrt bleibt vor erniedrigenden Worten und unantastbar aller Lebensäußerung entrückt, die nicht mit Ehrfurcht ihm zu nahen weiß. Der heilige Bezirk, den nie ein anderer Mensch betreten darf als nur die beiden Ehegatten, ist aber wahrlich weiter ausgesteckt als ihres Schlafgemaches Wände. Es wird von ihm so manches noch umschlossen, was durchaus nicht an und für sich schon Verborgenheit erfordern würde. Gemeinsamkeit will manches vor der Außenwelt verborgen wissen, auch wenn es nicht die Ehe selbst betrifft. Gemeinsamkeit braucht unverbrüchliches Vertrauen und fordert, dass man jederzeit vor dem vereinten Menschen stehen könne wie vor sich selbst. Gemeinsamkeit kennt keinen Spott und kein Verhöhnen. Gemeinsamkeit weiß nichts von Liebe leerem, überheblichem Verlachen. Gemeinsamkeit ist stets darauf bedacht, dass man sich gegenseitig schone, seine Schwächen zu bedecken suche und sich Hilfe biete. Ein Leben in Gemeinsamkeit ist nur zu führen, wenn beide Ehegatten wissen, dass keiner etwas, das er vor sich selbst gesteht, dem anderen verbergen muss. Nur so kann die Gemeinsamkeit zu einer äußeren Schule innerer Vollendung werden. Liebe und Nachsicht werden aber wenig nur vermögen, solange nicht die absolute Sicherheit besteht, dass dieser Schule Pforte stetig fest verschlossen bleibt und sich nur beiden Menschen öffnet, die in ihr sich gegenseitig durch ihr Leben zu belehren suchen. Es muss erst völlig alle Furcht verschwinden, dass eines Tages unbehütet leichte Rede andere von Dingen hören lassen könne, die man in Gemeinsamkeit beschlossen glaubte. Niemals darf die Gefahr bestehen, dass anderen zu Ohren kommen kann, was Ehegatten gegenseitig sich vertrauten. So manche werdende Gemeinsamkeit ist schon durch unbedachte Rede früh vernichtet worden. Gemeinsamkeit erstreckt sich aber endlich auch auf alles Ungemach und Leid, von dem man seinen anderen Eheteil betroffen findet, auch wenn man selbst nicht mit betroffen ist und auch den Anlass der Bedrückung nicht in gleicher Weise wertet, sei es, dass man den Umfang seiner Auswirkung nicht kenne, sei es, dass man anders ihn empfinden möge. Hier ist das Tragen helfen oftmals gar nicht möglich, aber immer wird das Tragen helfen wollen möglich sein und dem von Leid Betroffenen Erleichterung gewähren. Man sage sich nicht los von solcher willigen Bereitschaft, auch wenn man sicher weiß, dass man nicht helfen kann, denn schon der Wille, Hilfe darzubieten, wird dem anderen Hilfe bringen helfen. Auch lässt sich nicht Gemeinsamkeit erhalten, solange einer beider Eheteile bitterlich empfindet, wie er mit seiner Last, sei sie nun wirklich oder nur in seiner Vorstellung so drückend schwer, allein zu Berge gehen muss, und dass der andere Eheteil an solcher Not kaum Anteil nimmt. Es ist gewiss nicht mehr als selbstverständlich, dass man des Leides Last gemeinsam trägt dort, wo das Schicksal sie auf beider Ehegatten Schultern bürdet. Allein sehr oft verkennt auch tiefste Liebe ihre Pflicht zur Anteilnahme, wenn sie sich außerstande sieht, das Leid, dem nur der andere verhaftet ist, in gleicher Weise mitzutragen oder auch nur zu verstehen. Suchst du das Glück der Ehe, dann strebe nach Gemeinsamkeit in allen Dingen dieses Erdenlebens, die gemeinsam sich erleben lassen, und ziehe diese Grenze weiter, als der erste Anschein dich bestimmen könnte, sie zu ziehen. Es ist für jeden Teil der Ehe ratsam, dass er auch dort, wo ihn des anderen Eheteiles Angelegenheiten nicht von allem Anbeginn her interessieren, in sich Interesse dafür wecke. Es ist jedoch nicht minder nötig, dass man den anderen Eheteil für die in fremden Angelegenheiten einzunehmen suche und ihm den Zugang öffne, so dass er sie verstehen lerne. Doch wisse auch, dass jede Seele ihre eigenen Bereiche hat, die auch der allernächsten anderen Seele sich nicht öffnen können. Wisse auch, dass oftmals Pflicht gebietet, gewisse Dinge in Verborgenheit zu halten, und ehre dann vertrauend, was deinem Miterleben sich entziehen muss. Du wirst vertrauen können, wenn in allem, was Gemeinsamkeit verträgt, das lauteste Vertrauen zwischen dir und deinem in der Ehe dir geeinten Gegenpole herrscht. Hüte dich vor der Neugier, die so gerne dich verleiten möchte, dich in Bereiche des Erlebens einzudrängen, zu deren Pforte man den Schlüssel nicht besitzt oder durch Pflicht gehalten ist, ihn dir nicht darzureichen. In einer wahren Ehe wird auch dort, wo sich das eigene gesonderte Erleben der Gemeinsamkeit nicht öffnen lässt, der so Erlebende gewiss den anderen Teil hinlänglich noch zu unterrichten wissen, von welcher Art das jeder Mitteilung entrückte ist, so dass auch hier kein Riss durch innigstes Gemeinsamkeitserleben geht. Wo gegenseitiges Vertrauen herrscht, dort wird sich niemals Argwohn zu erheben suchen. Auch wenn nur ganz im Allgemeinen angedeutet wird, um was es sich bei jenen Dingen handelt, die nicht ausgesprochen werden können oder die durch Schweigepflicht der Mitteilung entzogen bleiben müssen. Und wahre Liebe wird gewiss nicht weiter forschen wollen, wo sie erfühlt, dass ernste Gründe die Verhüllung fordern. Doch treibe man auch nicht mit Dingen, die sich nicht in Worte fassen lassen, oder die Verpflichtung ein für allemal dem Wort verwehrt, unnötige und künstliche Geheimniskrämerei, um so die Neugier stetig wach zu halten oder gar sich selbst mit einem Nimbus des Geheimnisvollen zu umgeben. So handelt ärgste Torheit nur, und solches Handeln straft sich selbst durch Folgen, die gewiss sehr weit von seiner eitlen Absicht liegen. Wenn wirkliche Gemeinsamkeit bestehen und erhalten werden soll, dann muss man ehren und zuweilen auch verehren können, was der andere, auch wenn er gerne davon reden würde, so er könnte, verborgen halten muss. Dann aber lässt man sich an dem genügen, was man sich gegenseitig offenbaren kann. Und wahrlich, es wird mehr sein als genug, um einer Ehe auch im innersten Erleben beider Teile die Gemeinsamkeit zu sichern, die sie braucht, da ohnehin noch keine Seele hier auf Erden restlos alles auszusprechen musste, was in ihr Erlebnis war.